Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Und wir haben diese Woche eine ganze Menge Neuheiten, eine neue Website, neue Themen und Karma in Montpellier. Das hatten wir, naja, eigentlich ist das keine Neuheit, das haben wir schon lange. Aber all das bespreche ich heute natürlich nicht allein, sondern wieder mit Oscar. Schöne Grüße nach Brieg.
Schöne Grüße in die Hauptstadt, Marc. Apropos neu, auch mit neuem PC am Start.
Endlich. Hab nicht gedacht, dass er tatsächlich noch ankommt. Aber ich hoffe, dass das jetzt funktioniert. War ja irgendwie für mich so ein kleines bisschen das Thema, auch mit der Website. Das mache ich erst mit dem neuen Laptop, weil es mit dem alten so ein Krampf war. Und die Artikel sind online, die ersten zumindest. Ein Soft-Launch, wie man es so schön nennt. Noch nicht perfekt. Und noch mit abgespecktem Design, aber das kommt dann alles mit der Zeit. Aber in der Zwischenzeit ein Artikel ist online, ein Reisebericht aus dem September und zwei Buchreviews, Buchkritiken. Falls ihr noch Weihnachtsgeschenke sucht, könnt ihr das dann gerne nachlesen. Lasst uns gerne auch einen Kommentar da, was ihr da gerne in Zukunft an Inhalten hättet. Und ja.
Bisschen Input haben wir auch schon bekommen. Darauf versuchen wir jetzt gerade in dieser Folge einzugehen. Haben das in Anführungszeichen Glück, dass so viel auf den französischen Rugbyplätzen jetzt nicht war. Es hat gespielt nur die Top 14 und die Frauen wie in der Pro de Deux sowie National 1 und 2 hatten ja ein spielfreies Wochenende. Dementsprechend können wir dann auch in dieser Folge auf Themenwünsche eingehen.
Ja, und vielleicht einmal, bevor wir die anderen beiden Themen ein bisschen mehr in den tatsächlichen inhaltlichen Teilen ein bisschen mehr einbinden, vielleicht einmal nochmal ein bisschen da eingehen auf Live-Folgen oder Spiele kommentieren oder wie auch immer. Sicherlich eine Sache, bei der ich sagen würde, da haben wir beide Bock drauf, würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Ich habe es in der Vergangenheit einmal schon mal fürs Radio gemacht und das hat sehr viel Spaß gemacht. Das Problem, was man da vorher einmal abklären müsste, sind die Rechte, die man hat oder auch nicht hat. Was bei YouTube jetzt vielleicht nicht das große Problem ist, aber da muss man dann eben über die technische Umsetzung ein bisschen sprechen. Aber das ist vielleicht ein Thema fürs nächste Jahr, weil über Weihnachten oder bis Weihnachten sind wir, glaube ich, alle ausgelastet. von daher,
ja. Was wir auf jeden Fall schon versprechen können für diejenigen, die sich an französischem Rugby interessieren, werden wir auf Instagram die YouTube-Übertragungen in unserer Story posten. Das heißt, immer wenn irgendwas läuft, jetzt an diesem Freitag spielt ja Narbonne gegen Carcassonne, das große Derby also, wird auch übertragen. Werden wir natürlich nochmal in der Story dann darauf hinweisen mit den jeweiligen Links zu den Vereinen, sodass das dann zwar mit französischem Kommentar geschaut werden kann, aber immerhin hat man Bewegtbilder.
Ja. Das ist in jedem Fall eine Sache, die könnt ihr gerne im Auge behalten. Ich musste ja zu meiner Schande geschehen, auch falls ja mein Job ist, aber an der Front bin ich tatsächlich nicht so aktiv. Von daher endlich mein Passwort gefunden und mit Oscar geteilt. Und da wird es dann jetzt auch ein bisschen mehr Aktivität auf der Social Media Front geben. Oder sagen wir mal zumindest regelmäßiger. Von daher, falls ihr uns dann noch nicht folgt, Bleu Blanc Rugby, holt das jetzt nach, wir kontrollieren das. Und ich denke mal, dann fangen wir mit dem inhaltlichen Teil an, oder?
Ja, Infoblock kann geschlossen werden.
Wobei, wir haben ja vorher noch ein News-Thema. Ein News-Thema haben wir noch. ist eigentlich inhaltlich, ja. Würde ich jetzt mal behaupten. Jeef, das wunderbare, als ehrwürdige Thema. Das, was bei den Engländern die EQPs sind, die English Qualified Players, gibt es ja in Frankreich nicht, sondern das wunderbare Jeef-System. Oscar, dich betrifft es ja am eigenen Leib. Willst du uns nochmal einen kleinen Überblick dafür geben, was es eigentlich heißt?
Also Jeef ist eine Abkürzung für etwas, was ich aktuell nicht im Kopf habe, aber
kannst du... Jeune issu de la filière de formation.
Genau, heißt im Grunde, dass man zumindest offiziell als ein in Frankreich ausgebildeter Spieler gilt. Das hat erstmal gar nichts mit der Nationalität zu tun, sondern es ist ein bestimmter Status, den man bekommt, indem man entweder 3 Jahre im Alter vor 21 in einem Centre de Formation war als Spieler, das heißt in einem französischen Ausbildungszentrum. Es haben nur die Vereine der ersten und zweiten Liga das Recht, so ein Centre de Formation zu betreiben. Oder man steht 5 Jahre unter einer französischen Spielerlizenz und also unter dem Jahr von 21, und wenn man dann 5 Jahre eine französische Spielerlizenz hat, egal bei welchem Verein, kann man eben auch diesen GIF-Status bekommen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum ist das wichtig? Das ist wichtig für uns Spieler, weil Vereine bestimmte Quoten erfüllen müssen. Sie dürfen am Spieltag eben nur eine bestimmte Anzahl von Nicht-GIF-Spielern spielen lassen. Und weil eben diese Quoten bestehen, hat man natürlich als Nicht-GIF-Spieler deutliche Schwierigkeiten, A, zu spielen, B, aber auch einen Vertrag zu bekommen. Es dürfen im Kader nur 13 Non-GIFs gelistet werden. Dementsprechend sind das in der Regel halt die absoluten Superstars, mit denen man dann konkurriert. Also in der Situation, wenn ich zum Beispiel aktuell eben auch, ja, betrifft mich persönlich, betrifft mich, hat mich dieses Jahr betroffen, hat mich auch das letzte Jahr schon betroffen, dass ich eben dann nicht nur mit den Leuten auf meiner Position konkurriere, sondern auch mit allen anderen Nicht-GIF-Spielern, die man im Kader hat. Und dementsprechend ist es von äußerst großem Vorteil, eben diesen GIF-Status zu bekommen.
Ja. Ja, im Schnitt müssen die Vereine 16 GIF bis über die ganze gesamte Saison im Kader haben. 15 für die Aufsteiger, heißt in dem Fall Oyonnax und ja, DAX und, ach Gott, wie heißen sie denn? Sind mit aufgestiegen? Soyongoulême? Nee, die sind nicht abgestiegen. Valence Romand.
Ja.
So heißen sie.
Valence Romand.
Entschuldige, dass ich unterbrechen muss, irgendwie gerade irgendwie bei Oyonnax, DAX. Kann man auch drüber streiten, hatte ich die Unterhaltung jetzt letztens erst wieder. Ja, ich weiß, der Ort heißt offiziell Oyonnax. Verstehe ich. Aber meine Familie kommt aus Südfrankreich, wo alles eine harte Endung hat, wo man eine harte Endung haben kann. Siehe DAX. Heißt ja auch nicht DA, sondern es ist DAX. Und ich hatte ja damals mit Rocky Elsom, dem ehemaligen australischen Kapitän, zusammengearbeitet und eine ganze Weile auch zusammen gewohnt. Und er hatte einmal einen Kommentatoren-Gig in der Top 14 zu einem Oyonnax-Spiel damals. Und er hat das eben auf südfranzösische Art immer Oyonnax ausgesprochen. It's Oyonnax. Und sein Co-Kommentator dreht sich wohl in der Halbzeitpause einfach zu ihm um. Mate, it's Oyonnax. It's really obvious, mate.
Ich muss aber sagen, dass mich das auch erst verwundert hat, weil ich bin ja in Paris, habe ich ja das Französisch sprechen erlernt. Und wenn man dann hier in Anführungszeichen ins Midi oder in den Süden kommt, dann ist der Akzent schon mal ein ganz anderer. Und ich habe zunächst überhaupt nicht verstanden, weshalb sich der ein oder andere Pariser Freund über diesen Akzent lustig gemacht hat. Ich aus Pariser Sicht kann ich natürlich schon verstehen, aber die hat da irgendwie auch was, diese Mundart. Deswegen, ja, Oyonnax, Oyonnax. Beides ist, denke ich, in Ordnung.
So. Kann man nehmen und lassen, wie man möchte. Ich werde es auch nicht mehr rauskriegen. In Fairness.
Steckt dir in den Genen.
Es ist, das ist das, womit man groß geworden ist. Aber ja, Oyonnax darf dieses Jahr noch nur 15 haben. Es gibt allerdings auch einen Mechanismus, Strafe und Belohnung. Wenn ihr als Verein 17 oder mehr pro Saison habt, dann gibt es finanzielle Belohnung. Auf der anderen Seite, wenn ihr weniger als diese 16 habt, gibt es finanzielle und sportliche Bestrafung bis hin zu einem signifikanten Punkteabzug. Ich glaube allerdings, dass wir den noch nicht gesehen haben.
Nee, meines Wissens gab es den auch noch nicht. Aber wenn man ja, das eben hat, dann kann man, glaube ich, bis zu 10 Punkte abgezogen bekommen, was natürlich einen riesigen Impact hat auf die sportliche Saison. Warum gibt es das ganze GIF-System? Das wurde ins Leben gerufen. Ich denke aus zwei Gründen. Der erste ist natürlich für die Nationalmannschaft, oder der Hauptgrund für die Nationalmannschaft, dass man halt sagt, wie schaffen wir es, dass sich möglichst viele, in Anführungszeichen, einheimische Talente entwickeln. Die müssen Chancen bekommen, und durch diese Quoten sind Vereine dazu gezwungen, ihnen Chancen zu geben, weil man halt größere Risiken eingehen muss, weil man vielleicht das Geld hat, um viele GIF-Spieler sich auch zu holen, weil ich weiß aus eigener Erfahrung, ich werde nächstes Jahr GIF und eben dieser Spieler, die diesen GIF-Status haben, ist der Markt halt nochmal kleiner, weil man halt eben nicht mehr als Spieler mit der gesamten Rugby-World konkurriert, sondern du hast halt einen ganz kleinen Pool aus Spielern. Dementsprechend ist es für Vereine wichtig, die Spieler free zu sein. Die Gehälter sind fast verdreifachen, verdoppeln, vervierfachen sich teilweise. Dementsprechend, ja, kriegt man als junger Spieler mit GIF-Status eben Chancen. Das ist gut, um sich zu zeigen und dann eben auch, um sich in die Nationalmannschaft zu entwickeln. Und ich glaube, zweitens, und das ist vielleicht jetzt nicht so ein offensichtlicher Grund, auch um das Ligaprofil zu stärken, denn es ist eine französische Liga und die Zuschauer wollen natürlich auch so viele französische Spieler wie möglich sehen. Und ich glaube, dass das, gerade wenn man von einer einheimischen Liga lebt, spricht, dann lebt sie von einheimischen Spielern. Und das sind, denke ich, so die beiden Hauptpunkte.
Ja, jetzt kann man natürlich über viele Dinge in diesem Kontext diskutieren. Ich denke mal, das System ist schon deutlich besser als das EQP-System. Allein schon, weil es, sagen wir mal, den internationalen Rugby-Markt nicht wirklich einschränkt. Aber ich meine, ich finde es dahingehend gut, dass es die Vereine in die Pflicht nimmt, wirklich auf Nachwuchs zu setzen oder eben sehr, sehr viel Geld in die Hand zu nehmen, um die Spieler zu holen. Aber es nimmt die Vereine natürlich in die Pflicht, Nachwuchs auszubilden. Man kann jetzt darüber diskutieren, dass es für Südafrikaner, Fidschianer, Samoaner, Tonganer etc. einfach nur heißt, dass sie entsprechend 2-3 Jahre früher nach Frankreich kommen. Aber das sind dann alles andere Themen, über die man, glaube ich, auch unabhängig davon diskutieren kann. Es ist alles, wie es ist. Aber
ja, also vielleicht auch, ja, sehe ich genauso wie du, ne? Also die Spieler kommen ja am Ende so oder so nach Frankreich. Die Frage ist nur, mit welchem Alter sie herkommen, ne? Also gerade bei vielen Teamkollegen auch von mir, die eben dann aus Fiji, Tonga, Samoa kommen, das Endresultat ist, dass sie halt statt mit 21 eben die 3 Jahre früher oder sogar mit 15 schon hier sind, um eben die Akademien zu durchlaufen und diesen GIF-Status halt zu bekommen, ne? Und muss man sich immer fragen, bringt es was? Das, glaube ich, muss jeder für sich selbst beantworten. Hat es jetzt der Nationalmannschaft was gebracht? Ich glaube auch das. Die HMWM war jetzt auch nicht so, dass man sagen müsste, ja, das GIF-System hat es ja rausgerissen. Deswegen sicherlich ein System, was man aus ganz vielen Blickwinkeln betrachten kann. Aber ja, es ist so und ich glaube, es wird sich auch nicht mehr ändern.
Nö. Entsprechend heute viele Augen und viele Tweets über die von dem Ligaverband LNR veröffentlichten offiziellen GIF-Quoten der Vereine nach 6 Spieltagen der ersten Liga und 10 Spieltagen der zweiten Liga. Es gibt einige Vereine, die überraschend sehr weit vorne stehen. Es gibt Vereine, die wenig überraschend weit hinten stehen. Fangen wir mal positiv an, weil das ist ja immer ganz...
Wir sind auch ein positiver Podcast, dementsprechend.
Ja, und bei den Ergebnissen, wir reden ja noch über Montpellier, negativ werden wir schon noch früh genug. Racine mit 21,83.
Spitzenreiter.
Ein kleines Spitzenreiter vor Toulouse mit 21,5.
Nicht nur in der Liga.
Tabellenerster. Ja. Was immer so die Sache ist, ne? Bei Racing auch dieses Wochenende, über wen haben wir geredet? Sia Kulisi. Aber über wen wir nicht reden, worüber wir anscheinend deutlich mehr reden sollten, sind die anderen 21 französischen, also GIF-Spieler, die sie haben. Scheint dann ja doch ein sehr erfolgsbringendes Konzept zu sein.
Ja, auf jeden Fall. Und wir wurden ja auch so ein bisschen drum gebeten, mal über französische Talente zu reden. Und ich glaube, wenn man da gerade auch über Racing redet, dann muss man über die Talente reden, die zumindest in Anführungszeichen aus ihren Akademien kommen. Nuno Legarec, Spring, all diese jungen Spieler, die relativ schnell zu absoluten Erfolgsgaranten und auch Stammspielern gereift sind, wo man natürlich immer sagen kann, Nuno Legarec jetzt aus der Bretagne, hat Langenwann gespielt, Spring aus Bayonne, wurden eben früh rekrutiert, aber es sind eben Spieler, die den Durchbruch da geschafft haben. Französische Spieler, die sich, ich gehe mal stark davon aus, in den nächsten Jahren auch in den Dunstkreis der französischen Herrennationalmannschaft spielen werden und eben die verantwortlich sind für diese hohen GIF-Quoten bei Racing.
Dazu vielleicht nochmal Antoine Gibert zu erwähnen für die Hintermannschaft und Fellow Prop natürlich Thomas Laclaillard, der ja aus Oyonnax gekommen ist, auch als Zweitliga-Prop schon die letzten beiden Jahre immer mal wieder in Trainingslager mit der Nationalmannschaft war, was ja schon recht spektakulär ist oder eine sehr starke Leistung ist. Von daher da sehr, sehr viele französische Talente auch. Meine Laclaire, ich weiß nicht, ob er ihn noch als Talent bezeichnet. Ein Jungspund ist er nicht mehr, aber er ist auch noch keine 40. Von daher
noch einiges vor
müssen
sich.
Wir da mal schauen. Er hat noch ein bisschen was vor sich. Gut, jetzt muss man natürlich schauen, wie der gute Kunstrasen zu ihm ist, aber das ist dann eine andere Diskussion. In der Top 14 ansonsten eigentlich die meisten Vereine relativ solide. Da ist gerade niemand, der wirklich in Gefahr ist. Oyonnax mit 15,33 natürlich die letzten oder die Letztplatzierten in der Tabelle, aber die dürfen dieses Jahr auch noch bei 15 bleiben. Ansonsten Clermont mit 16,5, Pau mit 16,5.
Ja, ich würde fast sagen, kaum Überraschungen dabei, ne? So Teams wie Toulouse, ja. Die haben so eine Tiefe im Kader an jungen Talenten mit 21,5. Wenig Überraschungen, das braucht man eigentlich denken. Die einzige Überraschung wäre für mich jetzt Racing gewesen, weil man eben doch medial viel von den ausländischen Superstars mitbekommt. Also wir haben gerade über Twitter-Timelines, also X-Timelines geredet, also Sia Kulisi ist der Mann der Zeit. Jeden zweiten Post ist entweder über ihn oder jemanden, der sich über ihn aufregt, dass er jedem zweiten Post zu sehen ist. Dementsprechend, das ist, denke ich, das so, was man erwähnen kann, was man sprechen kann. Traditionell stark natürlich auch Bordeaux, die viele junge Spieler entwickeln. Gilbert, U20-Spieler, der jetzt schon den World Cup mit den Herren gespielt hat. La Rochelle stark dabei. Alles wie erwartet, würde ich fast behaupten. Bisschen interessanter wird es bei der Pro Deux.
Da eigentlich nur ein Verein, also ich sag mal, Wann steht auch nur so mittelgut da, muss man sagen, 16,1. Béziers ist auch noch unter der Quote mit 15,9. Montauban mit glatt 16, vielleicht auch nicht unbedingt ganz im Rhein, aber ein Verein sticht nach unten heraus und das ist nicht ein Aufsteiger, der dürfte, sondern ein Absteiger, der...
Eigentlich nicht dürfte.
Der Seabrive, du hast schon so ein kleines bisschen angedeutet, für euch natürlich zur... Würde man angespannte sportliche Situation sagen, vielleicht gar nicht mal, aber...
Naja, also, ich meine, wir haben jetzt, um mal die Zahl zu nennen, wir sind bei 15,10, was man im Kontext auch sagen muss, dass wir großes Glück hatten. Es gibt dann, wir haben gerade über die GIF-Regelung geredet, was man vielleicht hätte noch erwähnen können, es gibt dann immer Sonderregeln. Es ist ja aktuell olympisches Jahr, wir haben ja Aaron Grandidier bei uns im Kader, der eben mit der französischen 7-Nationalmannschaft unterwegs ist und der ist GIF, er kann nicht für uns spielen. Dementsprechend haben wir von der Liga sozusagen immer... immer ein GIF mehr mitgezählt, obwohl er gar nicht spielt, sozusagen. Das erlaubt uns halt immer einen Non-GIF mehr zu spielen. Das ist ja eine Sonderregelung eben wegen den Olympischen Spielen, was uns natürlich zugute kommt und das Ganze könnte auch noch viel, viel schlimmer aussehen, hätten wir ihn nicht im Kader. Dementsprechend wird da, denke ich, noch einiges passieren.
Wir sind gespannt der Dinge, die kommen. Ansonsten positive Überraschungen gibt es in der Pro D2 tatsächlich nicht allzu viele. Grenoble und Angoulême, die beiden Spitzenreiter mit 18,3 und 18,1. Ich denke, da kann man einmal kurz, weil die ist natürlich schon sagen muss, dass der Pro D2-Schnitt deutlich unter dem Top 14-Schnitt liegt. Aber da kommen wir auch wieder so ein kleines bisschen auf das zurück, was du vorhin gesagt hast. GIF-Spieler haben eine Goldkante.
Ja.
Das ist nun mal so. Und wenn der George, der Uruguayer, der Kanadier ist günstiger als der durchschnittliche Franzose.
Ja.
Von daher ist es jetzt nicht so, dass die Zweitliga-Vereine jetzt da so viel schlechter dastehen, weil sie nicht wollen, sondern einfach... aufgrund der Fernsehgelder so ein kleines bisschen, dass hinter die Top-14-Vereine natürlich den Rang ablaufen.
Ja, erstens das und ich glaube auch, zweitens, sie stehen nicht schlechter da, weil sie nicht wollen, sondern ich glaube, weil sie es auch einfach nicht, weil sie es nicht können. Sie können sich in vielen Fällen, glaube ich, es nicht leisten, französische Talente zu halten. Ja. Das vielleicht aber auch gar nicht so negativ ist, weil es halt bedeutet, dass viele Spieler, die non-GIF sind und eben eine extrem hohe Qualität haben und im Zweifel eben genau die gleichen Qualitäten wie ein GIF-Spieler mitbringt, außer eben diesen Status, eben dann in der Pro de Deux in Anführungszeichen enden. Ja, also Josh North ist im Gespräch in Aix-en-Provence, also ist natürlich ein super Spieler mit einer Weltreputation. Wir haben bei uns Ross Moriarty mit, ich glaube, über 50 Caps für Wales, British and Irish Line, der eben in Anführungszeichen nur in der Pro de Deux spielt, aber eben keine GIF-Spieler sind. Ne? Und ich glaube, das sorgt für die Attraktivität vor allem der Pro de Deux. Ne? Das macht die Liga in Anführungszeichen auch aus, weil du halt jetzt die Superstars hast, die du dann vielleicht vor 6, 7 Jahren hättest, die du noch in der Top 14 gehabt, und dann spielen sie halt bei uns in der Pro de Deux. So, für den Zuschauer natürlich super.
Ich bin wirklich, wirklich gespannt, wie George North sich in der Pro de Deux machen wird. Zum einen, weil er natürlich schon einer der größten Namen ist, die jemals Pro de Deux gespielt haben. Mit was? 120 National- oder Länderspielen für Wales. Ja. Und zum anderen monatliches Gehalt übrigens bei 30.000 Euro angeblich. Er wird wohl für die dritte Reihe gehandelt. Und da bin ich sehr gespannt, ob das tatsächlich passiert oder ob das ein Unsinn ist, den sich ein Reporter ausgedacht hat.
Also, ich sage mal so, ersteres, ja, könnte ich mir vorstellen, würde mich nicht wundern. Zweiteres allerdings nicht. Also, du holst ja nicht einen der besten Winger, den jemals der Rugby-Planet gesehen hat, für Heiden Kohle, ne? Um ihn dann in die dritte Reihe zu verfrachten. Also, muss extra in Provence selber wissen, aber hört sich zumindest mal komisch an.
Es wäre auch nicht meine erste Vermutung gewesen, aber weißt du, für mich ist es wie damals, als in der Bonne, als sie Hossegier verpflichtet haben. Das war das letzte oder vorletzte Jahr in der Pro de Deux, also nicht das letzte Mal, als sie da waren, sondern vor dem ersten Abstieg in die Föderal, haben sie Hossegier verpflichtet. Ein fantastischer Spieler, großer Name, saß du da und dachtest so, krass. Ne? Auf der anderen Seite, da saß du auch da und wusstest, okay, der Verein hat keine dritte Reihe Spieler, der wirklich auf einem hohen Niveau spielt, Gedränge funktioniert nicht, Gasse funktioniert nicht, also eigentlich wie heute. Und du verpflichtest einen Top-Winger, das ist so, als würdest du Chromfelgen an einer Mülltonne schrauben.
So ein schöner Renault Twingo.
Ja, was ist es? Es ist nett, aber vielleicht nicht unbedingt das, was man als erstes hätte. Gut, dann haben sie ihn zumindest auf die Center-Position geschoben und dachtest, ja gut. Aber weißt du, dann sagst du zumindest, okay, aber in der dritten Reihe kriegt er wenigstens die Bälle. In der dritten Reihe ist er am präsentesten. Hat bei Levani Boutia ja letzten Endes auch funktioniert, wobei Levani Boutia wahrscheinlich auch 200 Kilo mehr wiegt als George North.
Gehe stark von aus.
von daher,
Ja, aber was du sagst, wenn ich da kurz noch reingrätschen kann, das Gefühl habe ich nämlich aktuell auch, was heißt aktuell, so ein bisschen generell zur Pro de Deux. Da waren viele, in Anführungszeichen, kleine Vereine, die sich die letzten Jahrzehnte eigentlich keine großen Superstars leisten konnten. Die jetzt aber die Mittel dafür haben. Und jetzt, da sagen die sich, so, jetzt geht's los, jetzt holen wir uns hier die großen Namen. Das sind, also ich meine, du hast absolute Top, in Anführungszeichen, Superstars der Rugby-Geschichte, die nach Montauban kommen, die nach Brive kommen, die in Angoulême, in Agen unterschreiben, so Städte, wo man ja mit allem Respekt, die sie vor 10 Jahren, die Spieler mit dem gleichen Kaliber, wahrscheinlich sich nicht mehr angeschaut hätten. Oder der Agent schon aussortiert hätte, hätten gar keinen Rückruf mehr bekommen. So, und das führt natürlich dazu, dass all diese Vereine jetzt, die wollen die Spieler haben. Ja, die letzten 50 Jahre haben sich deren Agenten die nicht mit dem Arsch angeschaut. So, ja. Und jetzt auf einmal kriegen sie alle die Dossiers reingeflattert deswegen, also das ist halt verrückt, und all diese kleinen Städte wollen halt jetzt die großen Superstars haben. Was das sportlich bringt, da bin ich mir gar nicht so sicher, weil ein großer Spieler gerade in der Pro de Deux, einer kampfbetonten Liga mit viel Kicking, ja nicht so viel verändern kann. Aber ich glaube, da fing jetzt einfach darum, ey, jetzt wollen wir große Namen haben, jetzt können wir uns das leisten. Wir haben den Canal Plus Deal, wir haben die Fernsehkohle, die muss jetzt auch rausgeworfen werden. So.
Ja, du, es ist ja oftmals dieses Rattenrennen, wo du sagst, du hast halt irgendwo, die Vereine investieren mehr Geld als in VW. Auf der anderen Seite ist es ja nicht nur so, dass die Pro Ligue mehr investiert, es ist ja auch, dass die Investitionen an anderer Stelle nachlassen. Die Pro Ligue hat ein deutlich höheres Salary Cap als die Premiership.
Ja, glaube ich ja schon seit Längen. Pro Ligue ist fast sportlich, ich will nicht sagen besser, muss das ja auch keine Grabenkämpfe auftun, aber ich glaube, kann mit der Premiership auf jeden Fall mehr als mithalten.
Was die Zuschauerzahlen angeht, in jedem Fall.
Ja.
ich sag mal, der Vorteil darüber, wir haben sehr viel über GIF geredet, dass sportlich die meisten Spiele relativ eindeutige Geschichten waren. Toulon, Castres, 41-19, das erwartete Ergebnis, dass Toulon das zu Hause auch hoch gewinnt, war, glaube ich, in der Form zu erwarten.
Ja, also was ich immer so gedacht habe, als ich das Spiel gesehen habe, Castres so undiszipliniert, so unnötige Fehler. Und wenn die sich dann erstmal dann rausgespielt haben, haben sie auch die Punkte gemacht. Aber haben sich dann alles durch wirklich dumme Undiszipliniertheit wieder kaputt gemacht. Ich habe leider die Statistik nicht rausgesucht, aber ich habe mir das Spiel angesehen und habe mir gedacht, da wäre für Castres so viel mehr möglich gewesen, wenn man sich einfach diszipliniert verhalten hätte. Und ja, wenn du als Auswärtsteam mehr als 10 Penalties bekommst in der Top 14, was eigentlich auch schon zu viel ist, dann kannst du ergebnistechnisch, kannst du einstecken und dann kannst du auch schon nach der Halbzeit eigentlich abreisen. Dann mit dieser Disziplinlosigkeit kannst du kein Spiel gewinnen, schon gar nicht, in Toulon. Dementsprechend logisches Resultat. Auch logisch.
Nochmal statistisch einwerfen, dass kein neues Problem ist. Castres letzte Saison das undisziplinierteste Team der Liga. Daher, manche Probleme ziehen sich dann auch über die Trainer hinweg ein wenig hin.
Ja, was auch, denke ich, weniger überraschend ist, Bordeaux gewinnt zu Hause gegen Perpignan mit 46-22, fast 50 Punkte. Einbahnstraßen-Rugby. Sicherlich nicht das Topspiel des Weekends gewesen.
Nee, Perpignan mit dem üblichen erste Hälfte-Problem, 34-6 oder so zur Halbzeit oder 34-3. Perpignan kann keine ersten Hälften auswärts. Die spektakulären Statistiken sind eigentlich mehr so diese Einzelstatistiken. Damien Penaud mit einem, glaube ich, der besten Heimdebüts der jüngeren Vergangenheit. 4 Versuche in der ersten Hälfte für Damien Penaud. Nicht nur, dass es der erste Viererpack in der Top 14 seit 2018 ist, der letzte Picamol gegen Toulouse, die Umbruchsaison, wo Toulouse zwischenzeitlich auf dem Abstiegsplatz stand. Das Spiel haben sie 62-14 oder so gewonnen. Aber der Viererpack im ersten Heimspiel, das muss in der ersten Halbzeit.
Kann man mal so machen.
Mal schaffen. Ja. Und ein kleiner Kopfschmerzmoment nach dem Spiel oder vor dem Spiel, den gibt es für Bordeaux allerdings trotzdem. Teile der Nordkurve sind gesperrt über erdachte Teile. Ihr kennt ja das Stadion sicherlich aus Bildern. Das ist Jacques Chaban-Delmas, hat ja damals als Radrennbahn angefangen. Und der Teil, der früher Radrennbahn war, der unüberdachte Teil, der ist frei, aber der überdachte Teil, der früher Tribüne war, der ist aktuell gesperrt. Das Stadion unter Denkmalschutz, auch Sanierungsarbeiten können sich lang hinziehen, gehen dem Verein, 2.500 bis 3.000 potenzielle Tickets pro Spiel verloren, das ist nicht ohne.
Was man an der Stelle vielleicht nochmal einwerfen müsste, bei eventuellen Renovierungsarbeiten im Stadion in Bordeaux könnte man auch darüber nachdenken, die Kabine ein bisschen näher ans Feld zu bauen, weil derzeit verbringt man seine Pause nämlich damit, vom Feld in die Kabine zu laufen, 3 Minuten da zu sitzen und wieder zurückzulaufen. Ich habe es am eigenen Leib erfahren. Es ist wirklich unglaublich, es kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist wie, wenn man beim BRC vom Feld in der Jungfernheide zurückläuft in die Katakomben und wieder zurück. Es ist ein elendlanger Gang. Also es ist wirklich unglaublich, das kann man gar nicht in Worte fassen, ja. Sollte einer der Bordeaux-Verantwortlichen zuhören, Kabinen näher ans Stadion.
Ja, auf der anderen Seite ist das Chaban-Delmas ja so ein auch dafür bekannt, irgendwo für diesen für diesen ewig langen Gang. Ich verstehe, dass es für die Spieler nicht geil ist.
Ich meine, wir haben nur 15 Minuten Zeit in der Pause, die mich hier verbraucht.
Ich kann mich erinnern, dass es in den letzten Jahren auch immer mal wieder Vereine gab, die tatsächlich ganz traditionell ihre Pause auf dem Rasen verbracht haben. Ist dann immer ein Teil, das muss man schauen, aber renovieren wird ohnehin nicht wirklich möglich sein. Ich gehe eher davon aus, so wie die Girondins in der Ligue 2 rumgurken, dass man wohl oder übel früher oder später deutlich mehr Spiele im sogenannten Fußballstadion spielen wird.
Was auch nicht so schlecht ist, ich habe während der Rugby-Weltmeisterschaft Georgien Fidschi in dem Stadion sehen dürfen, hat auch was. Ist halt so ein modernes Viereck, so ein Würfel, so ein Klotz. Aber, ja.
Kein schlechtes Stadion. Chabon Demas hat, wie du erwähnt hast, ja auch seine Problemchen. Die hatte Bayonne auch in Lyon 42-29. Bayern hat es zumindest geschafft, Lyon den Offensivbonus zu verwehren. Aber das war es dann, glaube ich, auch an positiven Nachrichten.
Ja. Wenn wir schon bei negativen Nachrichten sind, Montpellier verliert zu Hause. Ich glaube, das sechste Mal in Folge. 21-26 verloren gegen Oyonnax. Was man, denke ich mal, sagen kann, das Gewitter nach den Trainerwechseln ist ausgeblieben. Geht so weiter wie davor. Wird verloren gegen den Aufsteiger zu Hause. Mehr als bitter und ja, so langsam sollte man sich vielleicht mal Gedanken in Montpellier machen.
Ja, ich meine, wir haben es letzte Woche, kam es vielleicht dezent rüber, dass ich nicht der größte Fan der Neubesetzung in Montpellier bin. Von daher, aus meiner Perspektive würde ich schon sagen, es ist ein kleines bisschen Karma. Ein ganz kleines bisschen. Man hat natürlich viele Dinge nicht durchdacht und da sind wir über den Punkt, wo wir sagen, es gibt gar nicht so viele Trainer auf dem Markt. Aber dass du jetzt von deinen zwei Spielmachern, die du hast, einen Spielmacher in Louis Carbonell hast, der seinen Vorgängerverein Toulon explizit wegen seines Trainers verlassen hast und dieser Trainer Patrice Collazot hieß, und du diesen Trainer jetzt dann holst, wohlwissend, dass während der heißen Phase der Saison dein Hauptverbinder Paolo Grabisi nicht vor Ort sein wird.
Das ist eine Meisterleistung, das sowas.
Es unterstreicht die Brillanz von Mohamed Altrat als Rugby-Spieler.
Sorgt für gute Stimmung in der Kabine. Es ist, garantiert.
Man darf sehr gespannt sein. Mein Optimismus für Montpellier hält sich in Grenzen. Allerdings muss ich halt auch sagen, dass sich viel von dem, was sie in den vergangenen Jahren gemacht haben, auch nicht unbedingt dafür angeboten hat, dass man ihnen allzu wohl gegenübersteht. Bernard Laporte ist da ja nur die Spitze des Eisbergs. Man kann darüber reden, wie bereitwillig man einen Mohamed Hawass zurückgenommen hätte, der ja nur dessen Einstellung gegenüber häuslicher Gewalt auf diversen Videos relativ eindeutig zu erkennen war. Man kann über einen Bastien Chalureau reden, dessen auch verurteilt wurde,
muss man ja schon an der Stelle auch mal erwähnen. Ne?
Ja, das, also auch der ja extra nochmal in Berufung gegangen ist, weil er gesagt hat, ja, ich habe zwei Typen vor einer Kneipe verprügelt, aber es war nicht aus rassistischen Motiven. Ich habe vielleicht rassistische Dinge dabei gebrüllt, aber es waren keine rassistischen Motive, wo das Gericht natürlich gesagt hat, naja,
also. Ja, gut.
Weiß ich nicht.
Wir reden immer viel über Rugby-Werte, aber ich glaube, du hast ja schon das letzte Mal, ich denke, zumindest mal nach dem Podcast, nach der Podcast-Aufnahme, ganz klar deine Meinung dazu gesagt und ich muss dir einfach an den Punkt recht geben. Also, es hat halt mit dem, was zumindest wir in Deutschland so als Rugby-Werte ansehen, leider vielleicht nicht ganz so viel zu tun. Und ist natürlich irgendwie dann Karma. Ob das gibt, muss jeder selbst entscheiden, aber ja.
Es ist in jedem Fall, weil sie sind auch nicht der einzige Verein, der sich so verhält. Das muss man auch fair sagen. Auch Oyonnax hat mit Ruru vielleicht einen Spieler im Kader, der jetzt nicht unbedingt idealerweise dafür steht. Wir erinnern uns, letztes Jahr Provence Rugby entlassen, weil er die auf der Weihnachtsfeier die Frau eines Mitspielers geschlagen hat. Vielleicht die dümmste Entlassung, die ich im Rugby seit langem gehört habe. Aber gut.
Aber wenn wir schon bei Entlassungen sind, ich meine, wir haben ja in dem Podcast ein bisschen mehr Zeit, auch Themen auszuholen, weil ja der Spielplan eben ein bisschen kleiner war als sonst so. Würde ich mal gerne mit dir über Trainerentlassungen im Rugby reden, weil du hast ja, wir haben es ja auch schon letztes Mal beredet, es gab ja gar nicht so viele Trainer auf dem Markt, ja, ist ja anders als im Fußball, ja. Wo, was weiß ich, Bruno Labbadia, der ist immer auf dem Markt, der kann immer mal einspringen oder ein Magath, ja, das gibt es ja im Rugby kaum.
Weißt du auch,
und was ich mir
aber weißt du, auch im Fußball ist es nicht so viel mehr.
Ja, was ich mir halt immer gedacht habe, ist das nicht für Vereine viel besser, zu sagen, okay, die Saison funktioniert jetzt nicht, wir können so nicht weiterarbeiten, aber wir sollten jetzt nicht aus Panik den Trainer rauswerfen und den nächstbesten nehmen, der auf dem Markt ist, sondern nicht einfach versuchen, okay, die Saison irgendwie zu Ende zu bringen und sich dann in der Sommerpause oder zum Ende der Saison über die Nachfolge Gedanken zu machen, um einfach so einen kontrollierten Übergang hinzubekommen, eine kontrollierte Weitergabe, dass man eben versucht, ein Spiel, dass auch der Trainer die Chance hat, seine Spieler zu rekrutieren, seinen Staff zu rekrutieren, weil so ein fliegender Übergang, das, was kann sich da ändern in einer Woche Training? Ja, eigentlich gar nichts.
Ja, ich denke, du sprichst einen sehr, sehr guten Punkt an, nicht nur aus eigener Erfahrung. Meine Montpellier ist da ja auch prädestiniert irgendwo als Beispiel, um mal weiter auf die am Boden liegenden einzutreten. Naja, du hast, also zum einen, wie gesagt, es sind nicht so viele Trainer auf dem Markt, aber Montpellier war ja immer der Punkt, dass sie haben einen Trainer geholt und der Trainer hat einen Kader, mit dem er nichts anfangen kann. Hat angefangen, sein Spielsystem zu implementieren, hat die Spieler geholt, die er dafür braucht. Es hat natürlich noch gehakt an allen Ecken und Enden, wurde Ende der Saison entlassen. Nächster Trainer wurde geholt, hat wieder einen Kader vorgefunden, mit dem man nichts anfangen kann, hat angefangen, sein Spielsystem zu implementieren, hat die Spieler geholt, die er dafür braucht. Am Ende der Saison war er weg. Und das 3-4 Mal in Folge. Früher kann ich mich erinnern, ich bin jetzt noch bin ich keine 30, aber ich kann mich noch an Zeiten
erinnern. Die Steinzeit damals, bei den Dinosauriern, war noch alles anders. Früher war alles besser.
Früher war vieles besser, nicht alles, aber vieles. Früher hat man Trainern noch aus Prinzip 3 Jahre Zeit gegeben. Daran kann ich mich erinnern. Ich kann mich erinnern, was damals war, das glaube ich, war es glaube ich sogar Castre, die ihren Trainer unter der Saison entlassen haben. Und was das für eine Riesennachricht war, das erste Mal, dass ein Trainer unter der Saison entlassen wird, aus sportlichen Gründen. Das war ein Riesenthema und das ist noch keine 5, 6, 7, 8 Jahre ist das her. Ist doch nicht ewig lange her. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo sich das Trainerkarussell, die 2 Trainer, die aktuell verfügbar sind auf dem Markt, die wechseln sich, geben sich die Hand bei den Vereinen. Ja. Gibt verschiedene Begründungen, warum das so ist. Manche würden sagen, die Vereine haben aufgrund des höheren Gelds, das im Spiel ist, weniger Geduld, weil natürlich Champions Cup zum Beispiel zu verpassen, ist ein finanzieller Unterschied von 1,5 bis 2,5 Millionen Euro. Das ist nicht wenig Geld. Andere sagen, naja, das Problem liegt daran, dass alle Trainer die gleichen Agenten haben und die bei neuen Vertragsabschlüssen Geld verdienen. Das heißt, wenn sie die Trainer rotieren können, dann verdienen sie mehr. Ist sicherlich eine Mischung aus allem.
Ja, also ich glaube, den ersten Punkt, den du angesprochen hast, da ist bei mir 100% stimme ich dir dazu, weil ich glaube, mit der Professionalisierung des Sportes und mehr Geld, das im Umlauf ist, klar, wir sind nicht jetzt hier in Fußballdimensionen im Rugby, aber das ist ein Millionen-Business. Ja, Spieler verdienen Millionen, Geschäftsführer verdienen gutes Geld und ein Trainer wird auch bezahlt. Und ich glaube, sobald du viel Geld hast, viele Sponsoren im Hintergrund die Ergebnisse wollen, musst du als, in Anführungszeichen, Vereinsführung oder Sportdirektor zeigen, du machst was, du bist aktiv und du handelst. Ja. Und eine Trainerentlassung ist ja immer das, was am nächsten liegt. Ein Kader von 40 Spielern, den kann ich nicht morgen umbauen. Aber ein Trainer entlassen und in Anführungszeichen ein Zeichen setzen, ein Interview geben, jetzt gibt es einen Aufbruch, jetzt ändern wir dies und wir ändern jenes, ist halt immer leicht, um vor allen Dingen Sponsoren und nach außen den Fans zu suggerieren, wir haben die Situation im Griff und wir wissen, was wir machen. Das kann ich mir zumindest vorstellen. Wir sehen das im Fußball, artet es aus, teilweise 4, 5, 6 Trainer die Saison, wo man sich fragt, ich meine, wir sind beide Hertha-Fan, wir wissen, was los ist. Ja, also, so schlimm ist es im Rugby ja, zum Glück noch nicht. Was so ein Trainerwechsel sicherlich auf jeden Fall auslöst unter uns Spielern, ist erstmal, alles ist auf Null, jeder hat eine Chance, wird sie zwangsläufig irgendwann bekommen, du hast einen neuen Konkurrenzkampf in der Mannschaft. Der Trainer versucht, ein neues Spielsystem zu implementieren, hat vielleicht auch eine andere Art, menschlich auf Spieler zuzugehen, was für Ruhe im Kader sorgen kann, ja, baut eine neue Leadergruppe auf, was natürlich auch zur Beruhigung des Kaders führen kann. Ich meine, wir haben gerade über viele Ausländer im französischen Rugby geredet. Wenn du jetzt eine Leadergruppe von 10 Leuten hast und du nimmst eben einen Fijianer mit rein, ja, wenn so in Anführungszeichen der Führungsspieler der Fijianer eben vielleicht am Donnerstag kein großes Kava-Trinken veranstaltet, dann gehen eben alle anderen Fijianer da auch nicht hin und konzentrieren sich aufs Spiel. Das heißt, es gibt dann schon minimale Änderungen, die man als Trainer vornehmen kann. Aber klar, so einen direkten Impact ist wahrscheinlich schwer messbar, würde ich mal behaupten. Wobei ich jetzt in meinem persönlichen Fall glaube, dass uns der Trainerwechsel sehr, sehr gut getan hat. Also ist, glaube ich, wirklich, es hat uns sehr, sehr gut getan.
Also es ist im Rugby, ist es ja noch ein relativ neues Phänomen. Es gibt aber im Fußball gibt es einige Studien zu dem Thema und da lässt sich schon eigentlich sagen, also untersucht, eine Studie, die mir jetzt gerade einfällt, ist eine niederländische Studie, die niederländische Liga in den letzten 20 Jahren untersucht hat und dort ist bei rumgekommen, dass ein Trainerwechsel unter der Saison bei, was waren es, ich glaube nicht mal 7% der Vereine einen Unterschied gemacht hat am Ende des Tages. Also die durchschnittliche Punktezahl hat sich nicht wirklich verändert. Was auch nicht überrascht, weil die Spieler sind die gleichen. Und so eine Tendenz zu ändern von heute auf morgen ist sehr schwierig. Ich habe tatsächlich noch eine kurze Einhakung, bevor wir zeittechnisch wahrscheinlich weitermachen sollten. Hast du schon mal Kava getrunken?
Ja, einmal. Also, ja, was ist Kava? Kommt jetzt wahrscheinlich an Esel als Frage. Es ist praktisch eine Wurzel, eine getrocknete Wurzel, die ja, praktisch so mit Wasser in einem Tuch aufgeschüttet wird als Pulver und dann wird es halt zusammen, ja, was heißt das, ausgedrückt, kommt eben dieses Kava da raus. Und das trägt man dann in so kleinen Holzschalen. Ja, man äxt das dann weg, weil es extrem bitter ist. Es ist extrem bitter, gerade für uns europäische Zungen. Deswegen hat man daneben dann auch immer ja, so Candy, irgendwie so ein Candy-Kram, weil es ist halt wirklich so bitter. Es schmeckt auch einfach nicht. Also, ne, will niemanden zu nahe treten, schmeckt auch einfach nicht. Und dann geht das halt dann reihum. Man bedankt sich. Das hat ja im Insulan, wie sagt man es richtig, im pazifischen Raum ja auch einen religiösen Faktor. Ja. Ist also für uns jetzt als Europäer ist es sozusagen eine Ehre, zu jemandem nach Hause eingeladen zu werden, zum Kava trinken. Werden Lieder dabei gesungen und dann geht halt diese Schüssel mal um, man bedankt sich und trinkt die dann. Und genau, es ist sehr bitter und hat eine berauschende Wirkung. Ja, also,
hast du die gespürt?
Ja, also am Anfang denkt man, dass die nicht wirkt. Ja, und dann trinkt man noch einen, und dann irgendwann macht es Klick und dann merkst du, okay, jetzt sollst du mal Stopp machen. Und dann gibt man den Schlüssel weiter und dann, weißt du, dann nimmt man vielleicht 4, 5, auch mal 6, ein bisschen größer. Aber die Leute, die das bei öfter machen, die können auch mal 20 oder so davon trinken. Aber genau. Ich weiß nicht, wie man es beschreiben soll.
Ja, also es ist halt.
Du hast auch schon mal getrunken, ne?
Ja, ein paar Mal, ja. Im auch ne, offensichtlich im polynesischen Kreis. Kann mich erinnern, da kam dann, hatte ja Nabonne unter anderem die wunderbare Aufgabe, dafür zu sorgen, dass sich die ausländischen Spieler zu Hause fühlen, also Wohnungen, Flüge, Autos,
Handys. Kava.
Ja, und da kam damals dann Nafi Tuitavaki. Tonganischer Nationalspieler damals gewesen, war bei der WM 2019 dabei und er kam dann an und er ist gelandet und ich kannte das nicht. Ich war da doch relativ frisch und er kam dann an und fragt mich, muss ich eigentlich Kava verzollen? Und ich saß da und dachte, also ich habe keine Ahnung. Ich dachte, er redet von Schokopulver, wenn ich ehrlich bin. ich kannte es halt überhaupt nicht. Und ich glaube nicht, ist egal. Und dann sind wir von Barcelona nach Narbonne gefahren, das hat auch niemanden interessiert. Da macht er den Kofferraum auf und er hat eine ganze Sporttasche nur mit Kava-Pulver dabei. Ja, und da haben wir haben es ausgiebig immer mal wieder über die Saison
na, probiert.
Ja, wir hatten ja damals, war dann 2015, 16, da war ja dann auch noch Sunia Kotuvuli, der bei der WM 2015 Captain von Fiji war. Er kam ja dann zurück mit 35 bei der WM noch Spiele durchgespielt. Möchte ich an dieser Stelle nur mal betonen. Lieber Hakler da draußen, es geht.
Aber nur mit Kara.
Nur mit Kara. ja, ich fand's dahingehend beruhigend, dass du sagst, du bist halt in einem entspannten Kreis und singst Lieder, die du nicht kennst und verstehst.
Und das ist eigentlich auf einer Sprache, die du noch nie gesprochen hast, aber hört sich ganz nett an.
Ja. Weil Samoanisch beschränkt sich auf Hallo, Talofa. Das kann ich nur sagen. Talofa Lava ist die Antwort für die, die interessiert sind. Falls jemand mal trifft, der sagt euch Talofa, hier Talofa Lava. Ja,
nein. Kurzer Exkurs.
Po Paris, 36, relativ eindeutiges Spiel. Paris hat in der zweiten Halbzeit nicht mal mehr gepunktet. Top-Spiel, nominelles, Top-Leistung, vor allem von Theo Atisogbe, wo wir wieder beim Thema junge Talente sind. 3 Sterne von Midol gekriegt, aber die ganze Saison ja schon...
hat die Ecke terrorisiert.
Ja, also da gab es ja wirklich das ein oder andere Spiel, wo er auf dem Flügel wirklich sehr, sehr stark unterwegs war. Ja, krass. Also das Po, vor allem nach diesem Niederlage, was man durchaus irgendwie so ein bisschen in Po, wo man halt wirklich hätte sagen können, okay, verdammt, das ist jetzt irgendwie so ein Stolperstein, aber da haben sie sich wirklich gut gefangen. Die Moral scheint ausnahmsweise in Po tatsächlich mal intakt zu sein. Die Saison solide.
Ja, auch solide Toulouse, ja, gewinnt zu Hause 31-10 gegen Clermont. Aus der Sicht von Clermont nicht ganz so solide die Leistung des Schiedsrichters. Wurde nach dem Spiel bisschen kritisiert und fühlt sich ungerecht behandelt. Und ich muss sagen, der sich ja eigentlich nie über Schiedsrichter aufregt, muss in dem Kontext sagen, ich habe das Spiel live gesehen, die ganzen 80 Minuten, und ich hatte auch so ein beschleichendes Gefühl, dass da war schon die eine oder andere Ungerechtigkeit dabei. Gerade, ich weiß nicht, ob du die Szene gesehen hast, der Winger von Clermont kickt den Ball nach vorne, der Ball ist im Mahlfeld, er muss eigentlich nur noch los auf den Ball springen und kriegt ein Bein gestellt von Ramos, fällt sozusagen hin, kann ihn nicht punkten. Mhm. Und ja.
Siehst du, für mich war, ich saß da und habe die Szene gesehen und dachte, für mich war das eigentlich relativ klar, eigentlich nicht.
Echt? Krass, okay.
Ja, weil, also er hat ihm kein Bein gestellt, er ist ihm hinten reingerannt.
Ja, ich habe mir halt nur gedacht, also du kannst ja Leuten nicht einfach hinten reinrennen, wenn sie den Ball hinterherlaufen, also weißt du?
Naja, schon. Beide müssen ihren Kurs nicht anpassen. Also das ist ja, er muss nicht aus dem Weg gehen, er darf sich nicht in den Weg stellen.
Vielleicht bin ich ja auch parteiisch, kann auch sein, dass ich in der Frage ein bisschen parteiisch bin, ja, aber ja, ich fand's auf jeden Fall krass, und ich habe mir immer die Frage gestellt, wenn das andersrum passiert wäre, wie wäre dann die Entscheidung gefallen? Aber gut, das ist so eine, ja.
Du, am Ende des Tages, denke ich, als Clermont, ja klar, kannst du sagen, hier oder da, aber trotzdem war es ja über Spiel gesehen zu wenig.
Ja, ja.
Von daher, naja. Apropos zu wenig, Racing La Rochelle, ein Spiel, das davon charakterisiert wurde, dass alle darüber geredet haben, dass das erste Spiel von Sia Kulisi war.
Aber ansonsten war nicht viel, also.
Nee, 54 Minuten gespielt, rote Karte für Teddy Thomas nach dem, gegen Le Garec?
Ja, Le Garec kickt den Ball, Le Garec fängt den Step nach links und ja, Teddy Thomas trifft ihn irgendwie. So im Hals, Brustbereich, ob das eine rote Karte war, weiß ich auch nicht, aber gut, hat eine rote Karte bekommen und ja.
Zwischenzeitlich sogar mit 2-mal in Unterzahl, dass da nicht viel bei rumkommt. Damit hätte man rechnen können. Racing damit alleiniger Tabellenführer, La Rochelle,
ja.
Nicht.
Ja, um nochmal auf die Tabelle vielleicht zurückzukommen, Montpellier ist natürlich letzter, Perpignan auf dem 13. Platz. Die beiden Vereine trennt nur einen Punkt, ne? Also Perpignan mit 8, Montpellier mit 7. Und ja, hundertprozentig die Überraschung nicht nur unseres Podcasts, sondern wahrscheinlich auch der gesamten französischen Rugby-Welt. Oyonnax oder auch Oyonnax, wie man möchte, steht auf dem 9. Platz, hat 16 Punkte. Damit schon einen deutlichen Vorsprung vor Montpellier und Perpignan. Da müssen die sich jetzt langsam strecken, dass sie da mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben. Weil Po ist raus aus dem Abstieg, er hat Tabellenzweiter mit 27 Punkten. Da lege ich, ich habe kein Haus, aber wenn ich eins hätte, würde ich es wetten, dass sie nicht absteigen. Dementsprechend nur nochmal zur Vervollständigung, Perpignan und Montpellier aktuell die beiden Kandidaten, die sich um die Zukunft der Top 14 Gedanken machen müssen.
Ja. Perpignan, ja, würde ich ein bisschen mehr gönnen, in der Liga zu bleiben, aber auch da kann man natürlich über viele Dinge reden, aber die einzige Großstadt Frankreichs, die von der RN regiert wird, einige spannende Themen, die auch die Stadt erwarten, unter anderem die große Debatte um die katalanische Identität, französische Fahne wurde ja über den Sommer wiederholt von allen Monumenten geklaut, da sicherlich noch das ein oder andere Thema, was man vielleicht noch besprechen kann. Ich bin sehr gespannt, aber wir machen weiter mit der ersten Liga der Frauen. Wir sind tatsächlich durch mit der Top 14. Kleines bisschen länger gedauert als geplant, aber das ist ja dann oftmals so ein bisschen das Thema. Paris doppelte Niederlage am Wochenende, 5-64 gegen Bordeaux verloren.
Zu Hause?
Zu Hause, ja. An sich muss man in Fairness sagen, das erwartete Ergebnis. Bordeaux natürlich, die Stade Bordelais, die amtierenden Meisterinnen, haben sich sogar nochmal verstärkt über den Sommer. Paris als Aufsteigerin, die an sich keinen schlechten Kader haben, aber einige Topspielerinnen natürlich aktuell beim 7er Nationalteam nicht im Ligabetrieb mit eingebunden. Ist natürlich immer so die Sache, aber an sich in der Höhe. Vermutlich auch erwartbar. Romagna 46-0 gegen Lille gewonnen. Auch das in der Form ein erwartbares Ergebnis. Lille mit der zweiten langen Auswärtsfahrt in Folge. Ist dann ja mal der Faktor. Darauf kommen wir sicherlich gleich nochmal kurz zu sprechen, falls wir Zeit haben. Ansonsten müssen wir das eine Woche schieben. Bobigny mit 3-44. Auch das in der Form sehr erwartbar. Bobigny vermutlich die großen Abstiegskandidatinnen für dieses Jahr. Ja. Montpellier, die sich jetzt über den Sommer mit drei australischen Nationalspielerinnen verstärkt haben. Das ist eine vielleicht der überraschenderen Entwicklung. Ausländische Spielerinnen hat man in der ersten französischen Liga eher selten, weil sie ja nicht so professionell ist wie die englische. Dazu kommt die Sprachbarriere und weil die Spielerinnen ja dann doch noch einen Job bräuchten. Von daher sieht man das in Frankreich eher selten. Von daher das eine sehr interessante Entwicklung mit drei australischen Spielerinnen gleich. Das Pool 1, Pool 2, Blagnac 32-6 gegen Grenoble. Auch ein erwartbares Ergebnis. Lyon 20-32 zu Hause gegen Toulouse. Knapper als erwartet, muss man sagen. Und die Überraschung des Wochenendes sicherlich der Sieg von Rennes gegen Lens, Section Paloise 25-20. Rennes sicherlich auch ein Team, das eher im Abstiegskampf vermutet wird. Lens sicherlich kein Team, das um die Playoffs mitspielt, aber eigentlich in der Form her deutlich besser dastehen müsste als Vereine wie Rennes oder Lille. Oder Bobigny natürlich. Allein schon durch die Angliederung in die professionellen Strukturen der Section Paloise mit Zugriff auf Ernährung, Krafträume etc. Das ist natürlich schon ein riesiger Wettbewerbsvorteil im Vergleich zu einem Verein wie Rennes oder Lille, die ja alles alleine stemmen müssen. Lille, die sich ja schon sehr überheben mit den 500 Euro im Monat für ein Drittel der Spielerinnen, damit schon an den eigenen finanziellen Grenzen angekommen. Sicherlich einer der nächsten Vereine, die mit Bobigny und vielleicht Rennes um den Abstieg mitspielen werden. Lille ja noch 2012 und 2014 französische Meisterin geworden. Aber gut, Opfer des sich sehr schnell verändernden französischen oder generell Frauenrugbys. Ja. Kurzer Einwand zu dem Thema. Ich wurde noch gefragt, ob ich auch die Elite 2 mit besprechen könnte. Das kann ich vielleicht vereinzelt Spiele mit aufnehmen, aber es ist schon schwer genug, die Infos über die erste Liga zu kriegen. Die zweite Liga ist nochmal ein Ticken schwieriger. Und zumindest ein kleines bisschen möchte ich schon wissen, worüber ich rede. Von daher ist das sicherlich eine Sache, die sehr schade ist, die ich sehr gerne machen würde. Und wenn ihr da Expertise habt, freue ich mich sehr gerne, wenn ihr mit mir sprecht.
Oder, mit oder uns schreibt.
Oder uns schreibt unter info@bleublancrugby.de oder auf Instagram bleublancrugby. Freuen wir uns sehr, aber kann ich aktuell nicht leisten oder zumindest nicht auf einem vertretbaren Niveau leisten.
Ja, ich auch nicht. Überraschung.
Themenvorschläge haben wir dann für die nächsten Wochen, glaube ich, noch über, weil ich glaube, wir haben mittlerweile unsere angepeilte Zeit etwas erreicht. Das tut uns leid für die, die uns geschrieben haben, für die anderen Teamwünsche. Wir haben uns stattdessen mit Carver beschäftigt, was nicht unbedingt immer die schlechteste Entscheidung ist.
Wenn ihr jemals in die Verlegenheit kommt, zum Carver-Trinken eingeladen zu werden, dann ja, sagt zu und nehmt euch was Süßes mit.
Ja. Und das ist generell eine wunderbare Idee. Die Weihnachtsmärkte haben offen. Der erste Schnee ist gefallen. Auf den ersten Eisflächen ist man ausgerutscht. Von daher gönnt euch einen Glühwein. Auch gerne einen alkoholfreien. Wir animieren hier nicht zum Trinken.
Nur von Kava.
Nur von Kava. Was in Europa nicht zu Drogen zählt. Von daher alles gut.
Ja, sonst freut euch auf dieses Wochenende, ja. Top 14, die Pro Leu, die National und auch die Frauen spielen wieder, soweit ich weiß. Ja. Freut euch drauf, schaut es euch an, wenn ihr könnt. Wenn nicht, dann habt ihr ja, Pech gehabt. Dann könnt ihr nächste Woche dann wieder hören, wenn wir darauf eingehen. Nächste Woche, denke ich, werden wir noch ein bisschen darauf eingehen, wie so und so das Reisen in Profimannschaften hier im französischen Rugby von verstanden geht. Es wurde sich gewünscht, jetzt passt zeitlich das nicht mehr mit rein. Und ja, von meiner Seite aus eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer folgt uns auf Instagram und schreibt uns eine Mail unter
info@bleublancrugby. Vielleicht schon, ich weiß nicht, ob du es gesagt hast. Wenn habe ich es nicht gehört.
Nee, ich habe es nicht gesagt. Ich habe auf seinen Einsatz gewartet, ja.
Ansonsten, ja, von meiner Seite vor Freitag natürlich nur einmal ein lautstarkes Alena Borner. Und ich habe jegliche Neutralität vor dem Wochenende aufgegeben, aber es wird. Wir hören uns in jedem Fall nächste Woche. Ich freue mich sehr darauf. Und ja, bis dahin.
Tschüss. Mach's gut. Ciao.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.